Ja, es geht hier in dem Vortrag um Debian interne Projekte. Davon gibt es im Moment 5. Es ist nicht auszuschließen, dass da noch das eine oder andere hinzukommt. Gleich vorneweg gesagt, es sind keine separaten Distributionen, ist alles in Debian drin, aber Debian ist so groß geworden, so unübersichtlich, dass bestimmte Zielgruppen irgendwie ein bisschen Unterstützung an der Hand bekommen müssen, und das machen genau diese Projekte. Man sieht da Junior, das ist für Ausbildung, Schule. DMUDI ist das Debian, die Debian Multimedia Distribution, und Debian Desktop hat als Ziel ja so ein einfach bedient, und schließlich noch etwas zur Dokumentation werde ich sagen und wie das in Zukunft aussehen könnte. Was also ist Debian? Ich mache es kurz. Linux ist eben nur der Betriebssystemkern. Mit Linux allein kann man nicht viel anfangen. Man braucht auf jeden Fall noch eine größere Zahl von Anwendungen, mit denen man dann auch wirklich etwas Produktives erledigen kann. Solche Sammlungen von Software rund um den Linux-Kern wird einfach als Distribution bezeichnet. Firmen, die solche Distributionen zusammenstellen, und leben die Distributoren. Beispiele für solche Distributoren sind Mandrake, Red Hat, SUSE und auch andere. Und Debian ist eben einer dieser Distributoren. Wir haben ein bisschen Probleme mit diesem Mikrofon. Soll ich das? Alles klar, dann lege ich das hier.
Ist das besser? Hört man das besser? Ist das an? Hört man mich besser? Die Akustik, na gut, wie auch immer. Also Debian ist einer dieser Distributoren. Und jetzt kommt die Folie, wo ich mich entschuldigen muss, weil das so auf diese Art und Weise erklärt eben nicht korrekt war. Ich mache das aber gerne so, weil Debian gerne so gesehen wird, und jetzt haben Sie den Widerspruch und das merkt man sich viel schöner. Was ist also Debian? Nächster Versuch. Debian ist eigentlich eine Gemeinschaft von Individuen, die ein freies Betriebssystem entwickeln. Und dieses freie Betriebssystem, das wir entwickeln, heißt einfach Debian GNU Linux. Oder weil man gerne was Kurzes, Prägnantes sagt, einfach nur Debian. Weiterhin wird auch daran gearbeitet, zum Beispiel das Debian auf den Hirt-Kernel zu portieren. Das hat überhaupt nichts mehr mit Linux zu tun. Da kriegen Sie auch keinen Ärger mit Richard Stallman, wenn man nur Linux sagt und nicht GNU Linux. Nein, das ist dann GNU Hirt, und man kann das auch schon benutzen. Ich habe es schon laufen sehen, schon vor längerer Zeit. Sie würden sozusagen vom ersten Blick gar keinen Unterschied sehen. Das ist auch genauso möglich, dass man Debian auf BSD portiert. Es gibt Leute, die das auch tun. Und es gibt sogar solche Verrückten, die das auf Windows portieren. Was muss man weiter machen? Man muss das Paketsystem hernehmen, ist freie Software, und portiert das halt auf die Windows-API. Und dann könnte man dem verblüfften Kollegen zeigen, Update Install GIMP, und zeigt ihm dann ein wunderschönes Grafikprogramm, was genauso schön funktioniert wie das Photoshop, was ja so toll ist. Und der Kollege wird verblüfft sein, und deswegen finde ich solche Ansätze gar nicht mehr so schlecht. Ob das wirklich was Ernsthaftes wird, das weiß ich natürlich nicht. Ist im Moment noch nicht abzusehen. Ja, bei Debian gibt es ein sogenanntes Netzwerk des Vertrauens. Sie sehen hier so eine Weltkarte. Das hat auch ein Debian-Entwickler, der sich da mit dem X-Planet sehr schön auskennt, mal erstellt. Die roten Kringelchen, das sind die Orte, wo Entwickler leben, also irgendwo hier in Deutschland, ist auch dann ein Knubbelchen für mich. Das können Sie nicht mehr sehen, weil Deutschland hat die drittgrößte Dichte an Debian-Entwicklern weltweit. Die werden, glaube ich, nur durch Niederlande und Hongkong, weil sie sind so kleine Länder, da ist wahrscheinlich eine große Dichte, das ist unfair. Also es gibt ja viele in Deutschland. Und diese Verbindung dazwischen, rote Verbindung, heißt, die Entwickler haben sich innerhalb, also sind in einem Land, haben sich mal gesehen und haben ihren Key signiert. Gelbe Verbindungen sind interkontinentale Verbindungen. Man sieht, dass diese gelben durch Europa, diese Striche hier, das sind also interkontinentale, was weiß ich, Spanien, Deutschland oder wie auch immer. Und die grünen Linien, das sind die interkontinentalen, also die grünen sind zwischen den Kontinenten. Sie wissen schon, was ich meine, Sie sehen das hier. Ja, der Unterschied zu anderen Distributionen ist, Debian ist keine Firma, sondern Debian ist eine Organisation, eben dieser durch dieses Netzwerk des Vertrauens verbundenen Debian-Entwickler. Wir verkaufen auch nichts. Also es kann niemand zu uns kommen und sagen, bitte verkaufen wir eine Debian-CD. Nein, wir verkaufen keine CDs, das machen andere für uns. Diese Debian-Mitglieder oder die Entwickler sind alles Freiwillige. Sie finden welche, die von Firmen bezahlt werden, aber das ist nicht, sie bezahlen nicht die Eigenschaft als Debian-Entwickler, sondern sie bezahlen, dass dieser Entwickler eben die ein oder andere Anwendung für die Firma pflegt, Und wenn er dann ein Debian-Paket baut und das zum Laufen bringt innerhalb des Systems, dann freut sich die Firma so, wenn ihr Angestellter das tut. Aber als Debian-Entwickler ist er erstmal ein ganz Freiwilliger, der da einfach mitmacht. Das gemeinsame Ziel der Entwickler ist einfach, wir wollen das bestmögliche Betriebssystem herstellen und ich denke eigentlich, wir sind da auf einem ganz guten Weg. Debian ist auch die größte Sammlung von sofort installierbarer freier Software im Internet. Es gibt einfach zwei Möglichkeiten, oder zwei wesentliche Möglichkeiten, Debian GNU Linux zu beziehen. Sie können es durch andere Distributoren auf CD kaufen, also beispielsweise in Deutschland gibt es Linuxland oder bei Cheapbytes. Also man kriegt im Internet verschiedene CD-Versionen, die alle von der von uns erstellten CD, diesem ISO-Image, entweder erstellt wurden oder exakt eine Kopie dessen sind. Sie brauchen bloß mal auf die Debian-Webseiten zu gehen, da finden Sie das problemlos. Oder man kann es eben kostenlos direkt aus dem Internet ziehen. Das ist seit es DSL gibt eigentlich auch für Heimanwender kein Problem mehr. Früher hatte Debian so ein bisschen den Touch, dass es nur an Universitäten installiert werden könnte. Das ist jetzt nicht mehr. Im Idealfall holt man sich zwei Bootdisketten, wirklich nur die Disketten-Images. Wenn die Netzkarte erkannt wird und man die Verbindung zum Internet hat, kann man sogar während der Installation gleich den Rest des Basissystems installieren und dann ziehen sie das Schritt für Schritt aus dem Netz hoch und brauchen eigentlich gar keine weiteren Medien. Der letzte Weg ist eigentlich der übliche und es gibt auch äußerst nützliche und flexible Programme, mit denen man das machen kann. Also ich bin, als ich hier gekommen bin am Freitagabend, habe ich eine CD genommen, die Disketten sind ein bisschen unhandlich, habe wirklich nur das Basissystem installiert und habe ich das CD rausgenommen und der Rest geht dann übers Netz. So, was sind nun die Debian-internen Projekte? Jetzt kommen wir zum eigentlichen Punkt. Debian besteht also im Moment so etwa aus 10.000 Programmpaketen. Ich denke, es sind inzwischen schon wieder mehr geworden. Das weiß keiner mehr so richtig, weil es täglich auch immer mehr werden können. In der Regel sind Nutzer jedoch bloß an einer kleinen Untermenge interessiert. Also kein Mensch braucht wirklich alle diese vielen Pakete und ich möchte behaupten, es gibt keinen Rechner, wo die alle installiert sind. Also gut, da kann ich sicher sein, weil es ja auch Konflikte gibt zwischen einzelnen Paketen, aber man braucht das wirklich nicht alles. Die internen Projekte sollen also für spezielle Nutzergruppen, die auch unterschiedliche Fähigkeiten und Interessen haben, Debian sozusagen handlicher verpacken. Und das sind sozusagen nicht nur praktische Programmsammlungen von so spezifischen Programmen, sondern es sorgt einfach auch dafür, dass ich möglichst wenig Stress habe, diese auch zu installieren und dass das dann alles flink von der Hand geht. Also wenn ich meinen alten ausgedienten Rechner an meinen Sohn weitergeben will, na gut, neu installieren tue ich ihn nicht, aber angenommen, die Platte wäre noch kaputt gewesen, neue Platte rein und dann installiere ich Debian Junior und dann weiß ich, der ist erstmal in Ordnung so für ihn. Da brauche ich mich nicht weiter drum kümmern und habe also auch weniger Zeit daran verbracht an diesem Rechner, als ich sonst hätte tun müssen. Ganz ausdrücklich möchte ich sagen, dass es also diese internen Projekte keine Abspaltung von Debian sind, also die bekannten Forks, sondern es ist wirklich integriert. Die Grundidee, es wird keine separate Distribution erstellt, sondern Debian nur für diesen speziellen Zweck fit gemacht. Mit welchen Mitteln, darauf komme ich dann noch zurück. Die Motivation ist, ich habe ein bestimmtes Profil von Nutzern für das jeweilige Projekt. In der Regel finden wir geringe technische Kompetenz. Sie sehen das bei Junior für Kinder. Die können nun mal nicht alles wissen. Oder Lehrer, ja, es ist ein Lehrer, ich weiß nicht. Ja. Ich hätte das natürlich nicht gewagt zu sagen. Ja, okay. Sie sind also auch nicht in der Lage, Programme, so wie sie die Autoren zur Verfügung stellen, jetzt mit einem akzeptablen Aufwand zu installieren. Ich habe vorhin einen Vortrag über Debian Med gehalten. Kein Arzt wird hingehen, sich die Quellen von irgendeinem Programm ziehen, sie bei sich kompilieren und dann benutzen. Wenn nicht, dann wäre er wahnsinnig. Es ist einfach so, das ist Unfug. Sie haben auch überhaupt kein Interesse an der Administration des Systems. Warum soll jemand, der produktiv arbeiten will, sich um irgendwelche administrativen Sachen kümmern, der Rechner muss laufen und unauffällig sein und dann ist er genau so, wie derjenige ihn haben möchte. Wie gesagt, es ist nur eine definierte Untermenge an Programmen, die einen wirklich interessieren. Da gibt es auch dieses Demudi-Projekt, die mit dem Multimedia, die wollen einfach bloß ihre Audio-Video-Player haben und der Rest so Apache interessiert die einfach nicht. Dann soll es auch möglichst leicht bedienbar sein. Man spricht eben den Anwender an und man hat auch eine exakt beschreibbare Sicherheitsanforderung. Das ist so eine Formulierung, da wurde ich gefragt, was ich damit meine. Es geht also darum, ja sicher soll der Rechner immer sein, aber wovor sicher? Kinder haben manchmal einen Spieltrieb und versuchen da irgendwas zu richten und zu machen. Das ist was ganz anderes, als wenn ich einen Rechner vor einem gezielten Hack schützen muss. Also das Sicherheitsprofil ist für die einzelnen Projekte teilweise anders, aber ich kann immer exakt beschreiben, wovor muss ich den Rechner schützen und was soll da genau passieren. Ja, die Lehrer, die kommen dann immer. Ich sage, wenn ich immer Kinder sage, kann man das auch durch Lehrer ersetzen. Das ist einfach so 1:1 Ersetzung. Dann weitere denkbare Projekte wären zum Beispiel noch für Behörden, dass man da also sagt, die brauchen ihr Office-Paket und was weiß ich noch alles. Oder speziell Büro, das deckt sich so ein bisschen mit diesem Desktop-Projekt. Oder Unternehmen und Finanzbuchhaltung. Es gibt also auch freie Finanzbuchhaltungssoftware. Ich habe da mal im Linux-Magazin vor wenigen Monaten war da mal was gewesen. Da könnte man sagen, okay, das Zeug kommt in Debian rein und dann mache ich so ein Projekt, wo ich genau dafür sorge, dass die genau das auf ihrem Rechner drauf haben, was sie auch brauchen. Mit Fantasie, und einem fällt bestimmt noch was ein, was man hier hinzufügen könnte. Wenn Sie Ideen haben, schreiben Sie mir eine E-Mail, ich füge das dann noch ein. Da sind noch verschiedene Sachen denkbar. Ja, wie sieht es nun aus mit freier Software für solche Spezialgebiete? In der Regel erstmal ist es schwierig zu spezialisieren, weil es sind oft auch spezielle Programme. Die sind dann auch schwierig zu betreuen, weil man dann auch Kenntnisse braucht, die der Endanwender nicht hat. Teilweise sind sie schwer zu benutzen. Ich habe da schon Oberflächen gesehen. Ja gut, ich war dann froh, dass ich die Programme nicht benutzen brauchte, sondern bloß dafür sorgen brauchte, dass das Paket fertig ist. Aber das ist eben, ja, Sie lachen, das ist dann, ich schreibe dann meistens eine Dokumentation dazu, wo man noch Informationen findet. Mehr kann ich einfach nicht machen. Ah ja, die Lehrer. Dann gibt es auch teilweise Programme mit so ungewöhnlichen Lizenzen, wo wir dann bei Debian Probleme haben, die mit aufzunehmen. Sie haben vielleicht auch gehört, dass es bei Debian mit Java Probleme gibt und so alles. Das ist nicht, weil wir irgendwelche Fanatiker sind, die sagen, nur was Freies darf rein. Nein, wir dürfen es auch nicht wegen unserem Status als freie Organisation. Wir würden einen Heiden Ärger kriegen, wenn da irgendwas drin ist und jemand verkauft die CD, wo was drauf ist, was nicht drauf sein sollte. Also deswegen müssen wir da aufpassen. Dann gibt es auch viele Programme, die von dem ursprünglichen Autor nicht weiter betreut werden. Man findet das oft in der Universität entwickelt, in der Diplomarbeit, Dissertation, dann ist der Mann weg und das Programm liegt verwaist da. Und da muss man eben dafür sorgen, dass da irgendwie noch was mitgemacht werden kann. Dann gibt es oft Portierungsprobleme. Sie haben es vielleicht schon mal gelesen, dass Debian auf 11 Rechnerarchitekturen läuft. Auf dem Intel läuft das meistens alles. Aber wenn es dann hier an solche IBM-Server geht oder auch Alpha macht auch gerne mal Probleme. Da gibt es Ärger mit Byte Order oder 32 und 64 Bit. Da gibt es oft Probleme. Und bei Debian läuft es so, wenn ich ein Paket zur Verfügung stelle, und das ist neu, dann merken das sogenannte Autobilder, die schnappen sich das Paket und übersetzen es für alle anderen Plattformen automatisch, sodass also nach 4-5 Stunden, je nachdem wie schnell die Architekturen sind, die ganzen Pakete auch verfügbar sind für die anderen Architekturen. Und wenn das nicht funktioniert, dann hat das Paket einen Fehler, muss sich der Maintainer darum kümmern. Datenformate sind teilweise bei freier Software nicht austauschbar. Und es gibt auch sehr viele Parallelentwicklungen, dass sich einer gesagt hat, ich müsste mal ein Programm für dieses Gebiet entwickeln oder die Lösung finden und das hat in einer anderen Ecke der Welt auch jemand gedacht, die wissen nichts voneinander. Wenn das aber in Debian drin ist und dann sozusagen über die ganze Welt verteilt wird, so wie die Entwickler verteilt sind, sind auch die Nutzer verteilt, sind etwa, das ist schon etwa so ein Maß, dann wird es einfach bekannter und die Leute kommen erstmal in Kontakt miteinander. Das ist auch sehr wichtig, denke ich. Und teilweise findet man auch, dass Softwarewerkzeuge eigentlich nicht für den Zweck geeignet sind. Da werden manchmal Datenbanken benutzt, die den Anforderungen nicht genügen oder irgendwelche Software-Tools, die das eigentlich nicht leisten, was sie leisten sollten. Das heißt, es fehlt oft so eine Art Integrationsumgebung. Das wollen wir eigentlich für das jeweilige Spezialgebiet wollen wir das zur Verfügung stellen. Zur Geschichte dieser Debian internen Projekte, also das erste Projekt, wo auch die Idee entstand, das war Debian Junior. Das gibt es seit Anfang 2000. Hatte mich damals sehr beeindruckt. Warum geht das jetzt hier nicht weiter? Moment. Der Initiator war Ben Armstrong, das ist ein Kanadier, der einfach den Stress scheute, den Rechner für seine Kinder immer wieder fit zu machen. Ja, das muss man ja sagen. Kein Lehrer, nein. Und damit wurde eigentlich diese Idee geboren. Und Debian Junior ist also zum ersten Mal in dem jetzt stabilen Debian Woody mit integriert. Das Debian Med, die Idee kam mir und ich dachte, Mensch, was für die Kinder geht, das müsste man auch für die Mediziner machen können. Hab damit Anfang letzten Jahres begonnen. Sozusagen, dass die Ideen von dem Ben ein bisschen abgekupft wurden, was Neues hinzugefügt. Und habe damit auch unheimlichen Zuspruch bei Ärzten und anderen Medizinern gefunden. Also die finden das eigentlich ganz gut, was da passiert. Relativ neu ist das Debian Edu-Projekt, das ist jetzt für die Lehrer richtig. Ist ein bisschen entstanden aus verschiedenen anderen Projekten, die aus dem französischen Projekt was übernehmen, aus dem norwegischen, da gibt es ein Skole Linux, nennt sich das. Die haben alle Debian genommen, haben das weggeschmissen, was sie nicht brauchten, haben teilweise Installationen neu geschrieben. Und ich habe dann immer gesagt, warum macht ihr das eigentlich, wenn ihr das Debian immer wieder von Neuem für eure Zwecke anpasst? Ist doch Unsinn, man muss neue Bootfloppies schreiben, man muss sich um das Basissystem neu kümmern, man muss mit den Security-Fixes daherkommen. Macht doch einfach das Debian besser, dass es für euren Zweck passt. Und durch diese Idee kommen jetzt also diese abgespaltenen Projekte so ein bisschen zurück. Der Raphael Herzog, das ist ein Franzose, hat diese Idee aufgegriffen, sucht jetzt aber Nachfolger, weil er es zeitlich nicht mehr schafft. So, was gibt's noch? Das Demudi? Ja? 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 Können wir noch drüber reden? Also wir können mich auch jederzeit unterbrechen hier. Das ist nicht so, dass ich hier das alles durchziehen will. Ich rede manchmal ein bisschen schnell, einfach dazwischen brüllen. Demudi gibt es eigentlich schon sehr lange. Demudi ist eine Debian Multimedia Distribution. Die werden von der EU gefördert. Das ist eigentlich das erste freie Softwareprojekt, was von der EU gefördert wird. Haben auch schon jetzt inzwischen oder werden ziemlich bald was an der Extra-Distribution zur Verfügung stellen und genau mit der gleichen Idee, dass sie eigentlich mit ihren begrenzten Ressourcen sich viel mehr Arbeit machen, wenn sie immer wieder von Debian das nehmen und immer wieder neu anpassen, den Weg umgekehrt zu gehen, Debian so zu machen, dass sie eigentlich ganz automatisch ihre Distribution da rausziehen können, wenn sie das extra brauchen, weil die EU das eben fordert, dann haben sie viel weniger Stress, wenn sie das dann automatisieren und Debian so anpassen, dass es auch funktioniert. Und schließlich Debian Desktop. Sie kennen das allgemeine Geheule, Debian ist so schwer zu installieren und ich kann das nicht und grafische Oberfläche und KDE funktioniert nicht. Und genau das ist nicht unbedingt unberechtigt, teilweise, weil man muss sich überlegen, die Entwickler, die das programmieren, bauen ein System, was für sie richtig ist. Und die Jungs können teilweise verdammt viel. Ich bin da bei weitem nicht der Beste. Würde mich auch freuen, wenn ich einfach so einen Debian Desktop hätte und mich nicht viel um so Details kümmern muss. Und genau dieses Problem wird hier adressiert, dass der Entwickler teilweise andere Anforderungen hat an den Desktop als der Nutzer. Und da wollen sich jetzt eben auch Leute drum kümmern. Und die haben damit natürlich auch viele gemeinsame Punkte mit den anderen internen Projekten, weil die natürlich auch alle für den Endanwender gedacht sind. Sodass hier also sehr auf die leichte Installation und dass auch der Desktop dann richtig schön funktioniert, Wert gelegt wird. So, etwas ausführlicher, Debian Junior ist, erstmal haben wir gesagt, Kinder von 1 bis 99, weil spielen kann jeder. Es ist also das Ziel, das Debian-System so zu entwickeln, dass die Kinder aller Altersgruppen es wirklich nutzen möchten. Nicht nutzen können, sondern dass sie richtig Lust haben. Ja, jetzt wollen wir mal. Es soll so richtig schön werden, dass die Kinder das mögen und so loslegen wollen. Ein bisschen eine Spielwiese, experimentieren, wo nichts kaputt gehen kann. Und es sollen allerdings auch nicht nur Spiele zur Verfügung gestellt werden, sondern man möchte auch sagen, dass da ein bestimmter Qualitätsstandard eingehalten wird. Wenn also, ich sage jetzt mal, ich glaube bei TuxCard war das gewesen, das niedliche Spiel, da fährt so ein kleiner Tux mit dem Auto durch eine Gegend und fängt auch so eine Fische und lässt ja da einen üblen Rülpser los. Also das kann meine Frau nicht akzeptieren, wenn er so übel rülpst. Dann könnte man sagen, Debian Junior ersetzt den Rülpser durch einen Piep oder was weiß ich. Und dann kann man sagen, okay, das ist jugendfrei jetzt. Beispiel, harmloses Beispiel. Aber zum Beispiel, Herr Quake ist jetzt nicht drin, aber da würde ich zum Beispiel sagen, dieses Debian Junior, das hat einen Konflikt zu Quake. Also entweder du hast ja Debian Junior oder du hast Quake auf der Maschine, aber nicht beides. So, da wäre ich ganz hart, das gibt's nicht. So, in dieser Art wollen wir das verstanden wissen. Und das Hauptaugenmerk liegt eigentlich auf kleineren Kindern. Das Edu geht dann mehr an die Bildung ran, weil man davon ausgeht, dass Kinder, die jetzt so 14 sind, teilweise schon viel besser als ihre Eltern sind und die können das dann alleine machen. So, Debian Edu für Kinder und Lehrer. Und das Ziel ist es eigentlich, dass Debian zur optimalen Distribution... Ja? Zeige ich dann. Das zeige ich noch, wenn ich ihn vorgestellt habe. Ja? Kommen wir kurz drauf. Debian soll also sozusagen zur optimalen Distribution für die Bildung gemacht werden. Es sind da verschiedene Initiativen schon aktiv. Wir haben das gehört, skolinux.de ist auch so eine. Da müssen wir uns dann mal in Ruhe drüber halten, das ist sehr schön. Es geht also um Ausbildung und Integration von diesen Distributionen, Kooperation zwischen verschiedenen Projekten. Da gibt es sehr viel auf dem Bildungssektor. Es ist eine unheimliche Flut und das soll eben mal ein bisschen gebündelt werden und in komprimierter Form dann hier verfügbar werden. Das Projekt ist jetzt gestartet, die Mailingliste gibt es schon, es gibt noch keine Debian Edu Webseite. Wie gesagt, wir suchen da noch jemanden, der sich da ein bisschen stärker engagiert und das Projekt weiterführt. Gut, Debian Med habe ich vorhin ausführlich erklärt, da geht es um alles, was gesund macht. Wurde hier vorgestellt, ist also eine integrierte Softwareumgebung für die medizinischen Aufgaben. Wir legen Wert auf die Qualität der in Debian enthaltenen Programmpakete, die sich mit medizinischen Dingen beschäftigen. Wir versuchen auch neue Medizinsoftware in Debian zu integrieren und eine allgemeine Infrastruktur zu schaffen, so von wegen, dass medizinische Benutzer genau das sehen, was sie sehen wollen und nicht mehr und nicht weniger und damit gut umgehen können. Ja, das war im Prinzip das Wesentliche. Zum Demudi ist noch zu sagen, es ist im Moment noch kein offizielles Debian-internes Projekt, aber die Leute arbeiten dran. Sobald sie jetzt Zeit haben, wird das auch mit integriert. Ist orientiert auf Musik und Multimedia. Und sie möchten eben so, wie das Debian Edu bestmögliche Distribution für die Bildung werden will, so soll das Debian hier für Musiker und Multimedia-Künstler, wie auch immer, möglichst passend gemacht werden. Wie gesagt, es ist ein Teil dieses europäischen Projekts mit dem Namen Agnula. Es gibt da auch noch Remudi, Red Hat Multimedia Distribution. Das ist im Prinzip das gleiche, wo sie also nicht Debian zur Basis genommen haben, sondern Red Hat. Ansonsten ist da nichts anders, nur dass es eben nicht in Red Hat integriert wird, weil Red Hat ist nun mal eine Firma und bei uns kann man das richtig so reinmachen. Das sehe ich als Vorteil an. Der Integrator ist auch, oder Initiator dieses Projekts ist im Moment noch kein Debian-Entwickler, das ist aber nicht unbedingt ein Widerspruch, weil Sie können auch bei Debian mitarbeiten, wenn Sie nun nicht den offiziellen Entwicklerstatus haben. Wie das geht, wie man das machen kann, wie man da Unterstützung erhält, erfährt man auch auf den Debian-Seiten, da gibt es New Maintainer, nm.debian.org, da findet man Hinweise und die Mailinglisten, die sind eigentlich so informativ, dass man, wenn man mitmachen möchte, da auch gerne jederzeit eingeladen ist. Davor in dem Vortrag wurde eine andere Möglichkeit, Debian zu helfen, erläutert, wie man Paketbeschreibungen übersetzen kann. Es gibt also viele Möglichkeiten. Gut, Debian Desktop, der Debian GNU, das Debian GNU Linux für alle, nicht nur für die Experten, soll also für Privat- und Firmenarbeitsplätze möglichst fit gemacht werden. Das Motiv ist, die Software soll einfach funktionieren. Punkt aus, nichts weiter, ohne Ärger, ohne Stress. Es soll ein optimales Zusammenspiel von Debian Desktops, zum Beispiel GNOME und KDE, erfolgen. Wir haben so ein bisschen den Ruf, SUSE macht immer nur KDE und Debian immer nur GNOME. Das ist vollkommen falsch. Wir packen Software und der Anwender installiert die Software, die er möchte. Wenn er KDE haben möchte, nimmt er KDE. Wenn er GNOME nehmen möchte, nimmt er das. Debian ist allerdings konservativ, solange das KDE oder GNOME nicht auf den 11 Architekturen läuft, wird es eben noch nicht freigegeben und deswegen sind andere Distributionen einfach schneller. Das ist nicht, dass wir das nicht wollen, sondern dass wir da eben Qualitätsmaßstäbe haben, die mit den Ressourcen, die wir haben, eben nicht eher zu realisieren sind. Wer da gerne mitmachen möchte, ist jederzeit eingeladen. Soll eine einfache Bedienung für Anfänger und auch keine Einschränkungen dadurch für Experten geben. Also man kann ja schicke Tools zur Administration bauen, die aber dem Experten nicht alle Freiheit geben. So, die schicken Tools sollten sein, aber es sollte trotzdem die Möglichkeit geben, dass der Experte, der jetzt nur auf der Kommandozeile seine Konfigurationsfiles editiert, dadurch nicht behindert wird. Ich habe das erlebt, habe mal auf einer uralten SUSE-Version, weiß ich nicht, Konfigurationsfile editiert, war froh, dass alles funktionierte, dann kam Jast und hat alles wieder weggeschmissen und da war ich sehr böse gewesen. Das möchte ich nicht nochmal erleben. Sowas soll hier also nicht der Fall sein. Dann wollen wir eben eine einfache Konfiguration haben. Das stabile Debian hat im Moment immer noch keine Hardware-Erkennung. Das ist ein Kritikpunkt, den muss ich einfach hinnehmen, aber wir arbeiten dran. Die nächste Version sollte auf jeden Fall die Hardware-Erkennung auch haben. Und natürlich ist auch Internationalisierung wichtig. Wir können nicht davon ausgehen, dass jeder, der Debian benutzt, Englisch versteht. Da wird einiges getan. Der Vortrag vorher war also wie geschaffen für diesen Punkt. Warum wollen wir uns jetzt nicht diese einzelnen Projekte von Debian abspalten? Ich sage mal, separate Distribution kostet zusätzlichen Aufwand. Man muss alles, was die Entwickler sehr schön tun, immer nochmal machen. Und das ist Unfug. Es würde sehr schwer irgendwas besser als Debian werden, weil man eben viel weniger Ressourcen hat. Die 1000 Entwickler muss man erstmal zusammenkriegen, die hier so eine Qualität sichern. Dann müsste man sich kontinuierlich immer wieder um die Aktualisierung des Systems kümmern, mit Kernels, dem Basissystem, Bootfloppies und diese ganzen Geschichten. Das müsste man alles immer wieder nochmal neu erfinden, beziehungsweise immer aktualisieren. Dann möchte ich den sehen, der so schnell Sicherheitslücken in Programmen schließt, wie das im Moment in Debian realisiert wird. Da ist überhaupt keine Infrastruktur da für diese separaten Distributionen. Insofern wäre eine Abspaltung an sich schon eine schlechte Idee. Dann hat die Integration in Debian auch noch große Vorteile. Erstmal, man hat gesehen, die Verbreitung der Entwickler über die Welt spiegelt die Nutzerbasis wider. Wie will diese separate Distribution auf diese Nutzerbasis kommen, die bei Debian einfach schon vorhanden ist und dadurch den Bekanntheitsgrad dieser Software auch sehr erhöht. Dann bekommt man einfach von ganz allein ein stabiles und sicheres System und braucht einfach nichts weiter machen. Keine CDs kaufen, was auch immer. Und so ein Bug-Tracking-System, das ist unheimlich wertvoll. Wenn irgend so ein Programm einen Fehler hat, mache ich einfach einen Bug-Report und das ist alles schon da. Die ganze Infrastruktur ist zur verfügbar und kann man einfach nutzen. HTTP-Server, Mail-Server, diese PKI-Infrastruktur, das bekommt man alles für umsonst und das ist enorm wichtig für solche freien Softwareprojekte. Und natürlich hat auch Debian Vorteile durch die internen Projekte, weil man nämlich durch die nutzerfreundlichen Pakete auch eine Verbesserung der Qualität im Allgemeinen erlangt. Insofern ist es also mir sehr wichtig, dass das wirklich intern von Debian ist. Ist Debian nun für jeden Zweck im Prinzip auch adaptierbar? Ja, wie gesagt, es wird von 1000 Freiwilligen entwickelt und dadurch ist es relativ flexibel. Es ist nicht an irgendwelche kommerziellen Interessen gebunden. Ich habe also eine strenge Regeln, die sorgen, so muss das Paket aussehen, sonst verstößt gegen die Regeln, kann nicht akzeptiert werden. Und dadurch sind also dieser Haufen, der sich da zusammensetzt, muss also sich an diese Regeln halten, sonst funktioniert es nicht. Und da halten sich auch alle dran. Man hat also ein gemeinsames Interesse, dieses beste Betriebssystem zu machen, aber auf der anderen Seite sind die Entwickler im realen Leben, haben sie Kinder oder arbeiten im speziellen Umfeld, haben also auch spezielle Interessen und die können sie dort an dieser Stelle eben genau umsetzen. Und durch diesen freien Zusammenschluss haben also die Entwickler die Freiheit, diese Vision, die sie haben, auch wirklich zu verwirklichen und müssen nicht hören, was der Firmenchef sagt. Wenn jetzt also sagt, SUSE-Firmenchef, also Multimedia, diese Spinner, die da nur irgendwelche Musik macht, die unterstützen wir nicht, das interessiert uns nicht. Dann kann also ein Mitarbeiter von SUSE nicht sagen, ich mache jetzt SUSE nur für diese Leute. Das geht nicht, weil dann der Chef sagt, nee, du machst jetzt was anderes. Aber wenn bei uns einer sagt, ich würde es gern machen, naja, dann setzt er sich hin und macht es und er hat genügend Energie, dann klappt es und er kann noch Leute gewinnen, die mitmachen und dann funktioniert das. Und das ist der Unterschied, den wir jetzt als Freiwilligenorganisation haben. Mit genügend Energie und Willen kann man das in den Griff kriegen. Was Firmen, wenn sie wirtschaftliches Interesse sehen, selbstverständlich natürlich auch machen können. Aber dann nicht für jeden Zweck, weil das kann eine einzelne Firma, glaube ich, im Moment nicht leisten. Dann gibt es auch noch gewisse technische Gründe für diese Anpassungsfähigkeit. Durch die wesentlichen Eigenschaften, die bei Debian hervorstechen sind, und zwar Sicherheit, Stabilität und auch die Qualität, sowie das sorgfältige Testen. Und diese Kontinuität, also Debian brauchen Sie nicht nochmal neu installieren, dass wenn das einmal installiert ist, dann ist das da. Hat man also eine sehr solide Basis. Das ist technisch einfach ein Fakt. Weiter die funktionalen Paketverwaltungswerkzeuge. Wir haben 11 Architekturen, ich hatte es vorhin gesagt, das geht alles automatisch. Sie haben also, brauchen sich nur um eine Architektur kümmern, wenn bei den anderen was auftritt, dann kriegt man automatisch eine Information. So, wie funktioniert das Ganze nun alles? Da gibt es also zwei wesentliche Punkte, das sind die Metapakete. Metapakete sind sozusagen einfach Sammlungen von spezifischer Software. Sie brauchen nicht in Debian suchen nach irgendwelchen speziellen Softwaren, sondern sie nehmen das Metapaket her, was ich nachher noch zeigen werde, und dann ist alles da, was Sie brauchen. Wir brauchen nicht, also 10.000 Pakete haben wir, die Liste, die lesen Sie nicht durch an einem Tag. Das schaffen Sie gar nicht. Aber das brauchen Sie auch nicht, weil Sie ja für den speziellen Bereich, den Sie ansprechen wollen, schon eine Vorarbeit vorfinden. Sie können auch leicht Software mit gleicher Funktionalität vergleichen, weil die dann alle auf einen Rutsch installiert wird und dann können Sie gucken, das brauche ich und das brauche ich nicht und können das schön vergleichen. Und zusätzlich liefern diese Metapakete noch einen Schutz vor versehentlichem Löschen. Wenn also, was weiß ich, der Sohnemann rausgefunden hat, wie man Pakete löscht und sagt, ach, das lösche ich jetzt einfach mal weg, dann meldet sich das Paketverwaltungssystem, dann kriegst du aber einen Konflikt mit Debian Junior. Wenn du das wirklich weghaben willst, dieses Paket, dann könnte dein Debian Junior zerstört werden. Dann wird er lieber die Finger davon lassen, hoffe ich. Weiß es nicht. Im Moment macht er sowas noch nicht. Und man kann eben auch Konflikte zu inkompatiblen Paketen herstellen. Inkompatibel im technischen Sinne einerseits, dass sich irgendwelche Pakete nicht vertragen, oder auch im moralischen Sinne, wie gesagt, gegen Quake hätte ich was, dagegen könnte man einen Konflikt machen. Diese Metapakete vereinfachen also die Installation und haben einen geringen Aufwand für die Administration. Man kann diesen Metapaketen eine passende Konfiguration mitgeben, für irgendwelche speziellen Dinge angepasst, um spezielle Bedürfnisse von Benutzern zu berücksichtigen. Und dann legen wir auch viel Wert auf Dokumentationspakete. All diese Endanwender brauchen Dokumentation, solide Dokumentation. Und damit wird relevante Dokumentation erzeugt und auch verpackt. Beziehungsweise Übersetzung gilt das Gleiche. Die sind meistens im Englischen nicht so fit, also die Kinder schon gar nicht und auch die Spezialisten, die das dann mal anwenden sollen, sind es einfach nicht. Wie kann man solche Metapakete handhaben? Das kommt jetzt so langsam auf die Frage hin. Man kann sich also einen Überblick schaffen mit Kommandozeilenwerkzeugen. Man kann eine textbasierte Nutzerschnittstelle verwenden. Sie kennen sicher alles Deselect. Gut, dann vergessen Sie es. Das ist auch nicht notwendig. Ich benutze es selber, weil ich schon so lange da bin und ich kann das, aber ich würde nie jemanden, der jetzt kommt, sagen, benutzt Deselect. Mache ich nicht. Es gibt auch grafische Benutzerstellen. Nee. Es war einfach, ja, das kann man so sagen, ich glaube einfach, es hat sich niemand die Zeit, es war niemand wichtig genug, was Besseres zu schreiben, damals. Und inzwischen hat es Leute gegeben, denen das wichtig genug war. Und Webschnittstellen haben wir auch. Es gibt Hinweise für die Administration und dann gebe ich noch einen kleinen Überblick, was es noch an Werkzeugen davon geben könnte. Also Kommandozeilenwerkzeuge. Apt-Cache ist wirklich was sehr Schönes. Wer auf der Kommandozeile ist, der wird das häufig benutzen. Es sucht einfach nach relevanten Stichworten in Paketbeschreibung. Diese Paketbeschreibung, die vorhin übersetzt wurden, die werden hier zum Beispiel durchforstet. Zum Beispiel geht das so. Apt-Cache Search, da suche ich also nach allem, was Met im Namen hat und suche dann mit grep noch nach dem, wo Met am Anfang steht und habe dann sofort eine Liste von allen Debian-Met-Paketen. Das ist Met-Bio, Met-Common, Met-Common-Dev, was auch immer das ist offensichtlich für alle. Met-Dent ist für die medizinische Zahnarztpraxis, hier sind ein paar Umlautfehler, Sie sehen das. Met-Doc, Dokumentation, Imaging, ist also hier für irgendwelche Bildverarbeitungssachen und dann hier das Entwicklerpaket. Gut, also man hat einen Überblick über diese Debian-Met-Pakete. Mit Junior funktioniert es genauso, Sie schreiben Junior vorne dran anstelle von Met und haben dann das, was Sie brauchen. Ist nicht wirklich naheliegend, sehe ich im Moment, gebe ich im Moment zu, für den Endanwender vielleicht nicht, aber damit arbeiten wir im Moment. Das wird noch besser. Nächstes Kommandozeilenwerkzeug, grep dcontrol, kann man ähnlich einsetzen. Hier sieht man so die Kommandozeile, habe ich da hingeschrieben. Sie sehen, Sie kriegen auch dann Informationen über die einzelnen Pakete, die ein bisschen was aussagen, aber ist natürlich kryptisch, gebe ich zu. Gucken wir weiter, was es noch gibt. Auto-apt. Auto-apt ist eine total schicke Sache, kann ich Ihnen unten am Stand zeigen. Sie geben hier oben ein, erstmal ein Auto-apt-Update, das guckt sich an, was überhaupt auf dem System, also was Debian überhaupt alles für Files enthält. So, dann sagen Sie Auto-apt, ein paar Optionen, ran. So, und dann sagen Sie, ja, es gibt sicher ein Met-Bio-Paket und jedes Debian-Paket muss ein Copyright haben und das gucke ich mir jetzt mal an. Unter welchem Moment, jetzt muss ich das zurückmachen. Das war so schön, das muss ich einfach zurückmachen. Dieses Copyright-File will ich mir angucken. So, dann stellt Auto-apt fest, aha, Medio ist ja gar nicht installiert, was denn nun? Medio hängt also ab von den Paketen BugSX und Fastlink. Also installiere ich erstmal die und Medio braucht der Nutzer auch, installiert die, bla bla bla, jetzt kommt das DPKG, installiert das alles. Und wenn das fertig ist mit installieren, dann zeigt er mir das Paket, was ich installieren wollte, oder die Datei, die ich mir ansehen wollte, auch wirklich an. Das heißt also, Sie rufen ein Programm auf, was auf Ihrem System noch nicht installiert ist. Und wenn das System merkt, aha, es ist nicht installiert, dann tut es das Notwendige, nämlich installiert das Paket und Sie können es benutzen. Und das muss ich sagen, das ist cool. Also wer das nicht schön findet, der kann Flaschen runterschmeißen oder rausgehen. Also ich finde das so schick. Wenn Sie das unten am Stand sehen wollen, ich zeige Ihnen das. Das waren also die Textinterfaces für Leute, die ja so ein bisschen diese alte Debian-Philosophie vertreten. Jetzt kommen wir mehr zu dem Endanwender. Textbasierte Nutzerschnittstellen. Wenn Sie Debian installieren, dann werden Sie so ziemlich am Ende des Installationsvorgangs mit dem sogenannten Programm Task Selection konfrontiert. Und da gibt es unter anderem inzwischen ein Debian Junior. Da werden jetzt in Zukunft die anderen auch noch hinzugefügt. Das heißt, Sie kreuzen das hier einfach an, drücken da an dieser Liste die Leertaste, das ist ein Cursor Interface und der Endbenutzerabschnitt, hier sehen Sie das, End-User, hält dann eben diesen Eintrag und dann wird, nachdem Sie das Task aufgerufen haben, alles installiert, was zu Debian Junior dazugehört. Was das dann immer sein mag, das bleibt vor Ihnen verborgen. Es wird, Sie sagen einfach, was so ein Junior-System und dann wird alles installiert, was dazugehört. Ich finde, das ist schon mal ein relativ guter Ansatz auf diese Art und Weise und das wird sicher auch noch weiter verfeinert. So, dann geht es jetzt los auf die grafischen Benutzerschnittstellen. Da gibt es ein sogenanntes GNOME-Apt. GNOME-Apt, da ist die Entwicklung leider ein bisschen eingeschlafen. Also ich lege nicht meine Hand dafür ins Feuer, dass das fehlerfrei läuft. Da stürzt auch hin und wieder mal ab. Ich hoffe, dass sich da noch was tut. Das ist nämlich eigentlich ganz schick. Sie haben da eine Suchfunktion. Das finden Sie ja bei Package, glaube ich, finden Sie dann so eine Suchfunktion. Moment, bin immer zu schnell mit der Maus. Und gibt es ja auch einen Zeigestock? Na, ich versuche das mal so. Dann haben Sie hier, wenn Sie nach Junior suchen, am Anfang, so wie ich das auf dem Kommandozeilen-Tool gemacht habe, finden Sie hier eine Liste aller Junior-Pakete. Wenn Sie dann das Junior-Typing zum Beispiel auswählen, kriegen Sie hier die Beschreibung. Da hat ein fleißiger Übersetzer, Sie haben das vorher gesehen, schon deutsch übersetzt, die Umlaute, das kriegen wir auch noch im Griff. Und kriegen auf die Art und Weise eine Liste der Junior-Pakete, können da auch einzeln auswählen. Das ist eigentlich ganz schön. Drüben sehen Sie auch alles, was mit J beginnt. Da ist auch diese Liste. Auf die Art und Weise kann man einzelne Junior-Pakete aussuchen. Und die hängen dann wiederum von dem ab, zum Beispiel Junior-Typing. Hängt also ab, sieht man das jetzt hier. Ja, da gibt es also, glaube ich, einen Tipp-Trainer. Der ist so ein Pingos-Projekt entwickelt. Also da hängen so Sachen ab, die also für die Kinder zum Tastatur erlernen. Da gibt es auch Tux-Type oder so eine schöne Sachen gibt es da noch. Die hängen alle dran und wenn Sie das Junior-Typing installieren, rutscht alles, was damit was zu tun hat, auf Ihr System, ohne dass Sie mehr dazu tun müssen. Junior Internet installiert einen Browser, den wir als für Kinder gut geeignet empfunden haben. Ich weiß nicht, welcher das ist, ob das der Conqueror sicher ist oder Galleon oder wie auch immer. Ich habe es nicht im Kopf, man müsste einfach nachgucken. Das sieht man bei den Tools davor, da sieht man das schön, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Die nächste grafische Benutzeroberschnelle ist Synaptic. Die hat so ein Filtersystem. Und da kann man sich diese Filter auch sehr schön für die einzelnen Projekte einstellen. Hier sehen Sie auch wieder diese Debian-Med-Pakete. Hier das Medusa gehört nicht dazu. Das sehen Sie an dem Strich, das müsste man irgendwie raussuchen. Also da könnte man Filter vorbereiten, so dass dann eben die Sachen, die man wirklich sehen will, dort auch zu sehen sind. Und dann auch nur das installiert wird, was man auch wirklich haben möchte. Es gibt ein weiteres Kommando, grafische Oberfläche, K-Package, das ist für KDE. Ich habe es selber noch nicht benutzt, deswegen fehlt das hier ein bisschen. Das wird auch so ähnlich gehen. Wer so ein bisschen auf KDE steht, guckt sich mal K-Package an. Da wird man sich auch zurechtfinden. Dann haben wir auch noch Webschnittstellen. Und zwar, wenn ich jetzt sage, Schnittstellen für diese internen Projekte, ist das alles noch ein bisschen... Das wäre zu viel des Guten, so viel ist es eigentlich noch nicht, aber man kann damit schon arbeiten. Und zwar dieses www.http-packages.debian.org. Da kann man einfach hinten dran zum Beispiel med schreiben oder Sie sehen da dieses oben das med minus. Wenn Sie das gleich hinter Packages da vorschreiben, das wird dann auch alles ersetzt, sehen Sie alle Pakete, die mit Met anfangen und haben dann auch wieder hier diese Liste und wissen also, was da drin steht. Oder das Package Tracking System. Das ist auch eine sehr schicke Sache. Da kann man also unheimlich viele Informationen rausziehen. Für die internen Projekte ist es insofern interessant, wenn Sie jetzt wissen, wer der Typ ist, der nun dahinter steckt. Und zwar der Ben, der hat hier SynAG, die E-Mail ist synag@debian.org oder mein Name ist Tille. Dann finden Sie für den Ben die Junior-Pakete und für mich finden Sie dann, wenn Sie da hinten bei Developer Tille eintragen, die ganzen Met-Pakete. Und da kriegen Sie einen außerordentlichen umfangreichen Überblick über das, was mit all diesen Paketen los ist. Das ist also wirklich immer ein Blick wert. Ja? Oder wie gesagt, dieses Packages qa.debian.org, den Buchstaben dahinter, und da findet man das auch. Das ist jetzt nicht wirklich naheliegend, um mit diesen internen Projekten zu arbeiten, und für den Endanwender noch nicht fertig, aber wir sind ja auch noch beim Arbeiten. Wir wollen also da noch ein bisschen was machen, und wenn Sie die Tools schon mal beherrschen, das ist nicht schlecht, da können Sie auch so mit Debian viel mehr anfangen. So, dann ist kürzlich noch ein Webwerkzeug in Entwicklung, und da machen wir also auch noch was in diese Richtung. Es lohnt sich also, da ruhig mal einen Blick drauf zu werfen. Und man kann da auch Pakete abonnieren und so Informationen per E-Mail dann immer bekommen. Ja, das ist ganz schick. Hier sehen Sie also dieses Package-Tracking-System. Das ist jetzt mal hier mit Nutzer Tille hinten dran. Das bin also ich. Da sehen Sie, was ich da so mache. Unter anderem noch, hier sehen Sie bei MetBio, sagen wir mal, die Version, die in Stable ist, die in Testing und Unstable drin ist. Also Sie kriegen die Version der jeweiligen Pakete in den einzelnen Debian-Distributionen. Sie sehen, wie viele Pakete da überhaupt daraus erzeugt werden. Manchmal sind das mehr als eins. Sie sehen, ob es Probleme gibt bei den Build-Daemons. Also wenn hier was steht, dann sind das Pakete, die irgendwie übersetzt wurden. Und dann kann man sich Informationen über die einzelnen Architekturen holen. Hier können Sie zum Beispiel sehen, warum das noch nicht in Stable drin ist. Ja, Sie sehen, das Met-Imaging ist nicht in Stable drin. Und wenn Sie diesem Link folgen, dann sehen Sie auch den Grund dafür. Der Grund dafür ist nicht, dass das Met-Imaging kaputt ist, sondern dass eins der Programme, von denen Met-Imaging abhängt, irgendein medizinischer Bildbetrachter, der hat ein Problem, der ist irgendwo nicht kompilierbar, was weiß ich. Und deswegen kann auch Debian-Imaging nicht in Testing drin sein. In Stable schon gar nicht. Und deswegen steht das nur hier. Also hier kriegen Sie wirklich Informationen, die Sie da weiterbringen. So, weitere Schnittstellen, so, das ist was noch entwickelt wurde. Gehe ich jetzt auch gar nicht mehr weiter darauf ein, dann bleibt noch ein bisschen Zeit für Fragen. Es ist auch nicht wirklich was, wo man jetzt mit arbeiten kann, aber ja, wie soll es in Zukunft sein? Es gibt im Moment eine Menge von cleveren Werkzeugen, die aber der Zielendanwender noch nicht so schön handhaben kann. Das ist eben so ein bisschen üblich, clever, aber noch nicht so für den, der jetzt einfach mal loslegen will. Da muss noch was getan werden. Wir werden also noch ein bisschen was schreiben, um diese Sachen zu erleichtern. Und es muss auch sicher noch einiges an der Policy gemacht werden, damit es dann auch wirklich so realisierbar ist. Und zum Beispiel würde also auch ein Satz von Stichworten dem Endanwender helfen, nach denen er suchen kann und so eine Geschichten. Da sind wir auch auf Ideen von Ihnen scharf, wenn Sie sagen, ja, eigentlich fehlt mir das noch oder so. Da sind wir richtig scharf drauf, und deswegen halte ich auch den Vortrag, damit Sie jetzt sehen, ja, hier könnte man noch was tun oder das ist noch eine Idee, da kann man noch mal was mitmachen. Es gibt auch ein paar Werkzeuge für diese Entwicklung von Metapaketen. Das ist auch so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, weil ich mir gesagt habe, für so ein Metapaket, ja, da muss ich immer eine Liste von Abhängigkeiten definieren oder wie auch immer. Da wird immer das Gleiche gemacht. Und wenn jemand, der mit Computern was zu tun hat, merkt, da wird immer wieder das Gleiche gemacht, das muss ich wieder eintippen, dann wird das langweilig. Und dann lässt man sich aus Faulheit, weil man das nicht immer wieder machen will, was einfallen. Und das ist so ein bisschen so, dieses Met-Common-Paket ist daraus entstanden. Das vereinfacht die Sache, und wenn man so eine Idiotensache immer wieder tippen muss, das ist auch fehleranfällig. Da vertippt man sich mal, und dadurch wird die Fehleranfälligkeit ein bisschen reduziert. Also gibt es schon ein bisschen was. Das benutzen nicht alle Projekte, dieses Met-Common. Das ist aber wahrscheinlich, also ist akzeptiert und wird wahrscheinlich mal übernommen, so eine allgemeine Sache zum Bauen von Metapaketen zu akzeptieren, damit es da ein bisschen einheitlich wird. Und damit hängen dann die Pakete in Zukunft auch davon ab, das ist jetzt technisch ein bisschen übertrieben. So, dann soll es noch Nutzermenüs geben. Und zwar haben wir uns einfallen lassen, also man kann bei der Installation dieser Metapakete gleich aussuchen, welche Nutzer der im System drin, die im System drin sind, in die Gruppe Junior oder Med oder was auch immer hineingehören sollen. Dann klickt man die an und die werden dann mit einem speziellen Menü versorgt. Die kriegen dann nicht mehr das allgemeine Menü, sondern nur noch dieses, was dann für ihr Aufgabenfeld korrekt ist. Das hat den Vorteil, dass sie einerseits nicht durch die Masse überschwemmt werden, andererseits, dass sie sonst keinen Mist machen können. Die Lehrer zum Beispiel. Die kriegen dann das Extra-Menü Lehrer oder wie auch immer. Ja. Und dann gibt es eben Befehl, so dass dieses Update-Sub-Projekt installiert dann diese einzelnen Nutzermenüs. Das ist alles noch ein bisschen im Gange, weil im Moment das Menüsystem von Debian, was eigentlich schon recht gut war, da waren andere immer neidisch auf uns, aber inzwischen ist es auch an Grenzen gestoßen. Das wird jetzt nochmal neu implementiert und da müssen wir noch ein bisschen warten einfach, bis das dann richtig losgeht. Gibt es also diese Werkzeuge zur Menüverwaltung, das ist also das, was ich sagte, was das MedCommon macht. Wir haben hier eine Liste aller, die ist noch ein bisschen länger, diese Liste, aber zum Beispiel der Andreas Tille, der sollte da also mit rein in diese Medizinnutzerliste, die anderen bitte schön nicht. Und dann kann man das so relativ einfach konfigurieren, das ist eigentlich kein Problem. Wie gesagt, das Menüsystem wird neu geschrieben und Debian-Pakete haben sowieso die Eigenschaft, dass sie, wenn sie sich installieren, dass auch sich sofort in die Menüs der Nutzer eintragen, sodass das alles ja automatisch gehen kann. Und diese Nutzerrollen, die werden eben noch hinzugefügt und da wird noch einiges Schönes hoffentlich demnächst erstellt werden. Und Probleme bereiten dann auch so eine Systeme, wenn man das dann jetzt mal ein bisschen weiter ausdehnt, wenn man jetzt eine Benutzerverwaltung mit LDAP macht oder so, da müssen wir sehen, wie man das macht, ob man das dann auch noch darauf ausdehnt, dann wird es nämlich richtig schwierig. Da müssen wir mal gucken, wie das wird. Und schließlich noch zur Dokumentation habe ich gesagt, wir müssen also unbedingt Wert darauf legen, dass das richtig alles dokumentiert wird. Zu jedem Projekt soll es dann so ein Projektname-Doc-Paket geben, wo man dann also auf jeden Fall Informationen über das Thema erhält. Zum Beispiel habe ich auch meine ganzen Vorträge, die ich hier mache, die sind auch alle in dem Med-Doc mit drin. Da kann man also, wenn man sich das installiert hat, man die auch auf Platte, dann braucht man gar nicht mehr im Internet gucken. So, Ben Armstrong hat dann auch noch ein Subprojekt How-To geschrieben. Wer ein Subprojekt starten möchte, kann da reingucken. Teilweise sind da noch weiße Felder. Wer trotzdem eins startet und merkt, er könnte die weißen Felder füllen, nur zu. Und die Zukunft ist Debian Junior, ja, wie gesagt, im Woody drin. Die Task-Auswahlliste ist schon auf der Installations-CD drauf. Debian Med sind erste Schritte jetzt getan. Einige Pakete sind fertig. Ich bin auf ein sehr großes Interesse gestoßen bei Entwicklern und Nutzern. Und die erste Version ist für Sarge geplant. Ich denke, das sieht gut aus. Und wir wollen gerne so eine Knoppix-basierte Live-CD. Konkurrenzvortrag läuft gerade. Aber so richtig, wir streiten es ja nicht, wir arbeiten ja zusammen. Debian Edu, sagen wir nachher nochmal was, da kann es interessante Entwicklung geben. Die Webseite wäre zu erstellen, wenn sich da jemand findet, da braucht man kein Debian-Entwickler sein, das kann man schön machen. Die Integration der verschiedenen Sachen läuft. Bereitstellung von CDs mit dem neuen Debian-Installer ist den Leuten sehr wichtig, dass sie in die Schule gehen können, dem Lehrer die CD geben und dann kann der loslegen. Demudi ist ähnlich wie bei Debian Edu noch nicht auf der Webseite drauf. Aber die machen erstmal ihr extra Ding und dann wird das zurück integriert. Debian Desktop haben wir auch sehr große Hoffnung, dass das alle anderen Projekte befruchtet über diese einfachen Desktop-Geschichten. Die konzentrieren sich auch sehr auf diesen neuen Debian Installer mit Hardware-Erkennung und solche Geschichten. Das ist uns also auch allen sehr wichtig. Und schließlich, wenn Sie Informationen wollen, da sind die einzelnen Webseiten. Aber den ganzen Vortrag finden Sie auch so im Netz und da brauchen Sie das vielleicht auch nicht unbedingt abschreiben. Suchen Sie einfach hier nach dem entsprechenden Stichwort bei Google und da finden Sie sofort die Seite. Gut, für Fragen haben wir noch etwas Zeit. Ja.
Und wo es weniger oft jetzt, die nicht jetzt so super stabil jetzt irgendwie laufen müssen, wie das vielleicht für einen Surfer, wo man erwarten würde, dass das halt steht da nicht, dass im Prinzip diese Einstufung Stable, Unstable Testing und so, dem so ein bisschen entgegen. Also zum Beispiel für den Desktop habe ich jetzt mal ein neues KDE mal drauf gemacht. Ja, da sind etliche Features dazugekommen, die wirklich auch sehr angenehm sind, die das erleichtern und so. Dadurch, dass die dann möglicherweise in Unstable oder Testing sind, ich weiß nicht genau so nach, wonach sich das entsprechend richtet, vielleicht, dass sie nicht installierbar sind oder schwierig installierbar sind. Wie können da die Projekte darauf Einfluss oder wie lässt sich das dann vielleicht nochmal unterkategorisieren oder ja, das ist die Frage im Prinzip.
Also da haben wir ehrlich gesagt noch nicht so drüber nachgedacht. Die Idee ist interessant. Ich würde mir jetzt ganz spontan Folgendes überlegen. Man überlässt erstmal dem Administrator und sagt, bei Stable bleiben wir bei Stable. Dann gibt es aber bei Debian dieses sogenannte Pinning. Und zwar können Sie sagen, wir haben ja eine Stable-Distribution, eine Testing und eine Unstable. Wenn man Debian arbeitet, weiß das. Ich persönlich arbeite fast ausschließlich mit Testing, außer auf Servern. Server und Stable, da brauchen wir nicht überhin. Ich arbeite mit Testing und sage mir, ich bin in der Lage, kleine Probleme zu lösen. Andere Probleme als kleine treten in Testing nicht auf. Und ich kann es mir aber nicht leisten, bei meiner täglichen Arbeit, sagen wir mal, einen Tag auf Mailinglisten zu recherchieren, was da in Unstable nun passiert ist. So, deswegen arbeite ich mit Testing. Das kann man realisieren, indem man sagt, man trägt sowohl Stable als auch Testing in seine Upsources ein und holt dann ausgewählte Pakete aus Testing oder alle. Und dann könnte man sozusagen bei dem Junior-Paket, der Junior, der will die neuesten Spiele haben, kann man halt sich überlegen, ob man sagt, bei der Installation soll wirklich Stable benutzt werden oder stellen wir gleich auf Testing um. Und dann hat der Administrator das in der Hand. Wenn man gar sagt, Unstable, gut, wenn Papa ein bisschen Zeit hat und die lieben Kleinen da was installieren, ich weiß nicht, wie das mit den Lehrern ist, da was dann die richtige, das kann man dann abwägen, dass man dann sagt, okay, wenn du jetzt wirklich dieses Projekt installierst, als Hinweis, als Option, trage doch gleich diese Zeilen mit in deine Upsources-List ein. Das könnte sozusagen mit einer Konfigurationsanpassung sein, wenn man das so will, wenn der Administrator das so richtig hält. Und dann kommen dann auch je nachdem, wie man das möchte, die Pakete eben aus Testing oder Unstable. Die Mediziner würde ich nicht an was anderes dranlassen. Die brauchen lieber uralte Software. Ja, Desktop, das ist natürlich nutzerübergreifend. Desktop richtet sich auch an Firmen, die im Büro stabil laufen müssen, 24 Stunden. Da lässt man da die Finger davon. Wenn man Desktop so verstehen möchte, hey, zu Hause will ich wenig Stress haben, dann kann man die Option reinmachen. Da muss man eben, wie gesagt, deswegen würde ich das nicht a priori an ein Projekt dranheften, wo das nun herkommen soll, sondern die Option beim Installieren lassen und sagen, hey, wie muss es bei dir speziell aussehen, Administrator, schätze ein, was du als die richtige Sache empfindest. So würde ich das machen. Ja, das ist aber nichts, wo ich den Endanwender wirklich ranlasse, weil der Administrator weiß das, aber der Endanwender weiß das nicht. Und für den Administrator, wenn der das einschätzt, dann brauche ich für den kein Subprojekt, dann ist der ganz normaler, vollqualifizierter Administrator und dann sagt der, die Antwort von Debian so ein bisschen ist Upsource. Upsource holt, was weiß ich, die Quellen aus Unstable und portiert das rück, automatisch installiert das auch, so dass man das realisieren kann. Aber das muss ich dann nicht innerhalb dieser internen Projekte machen. Ja, gerne. Ja. Ja.
Also so stelle ich mir das ein bisschen vor, dass sozusagen die Kommunikation zwischen, also sagen wir Bind und DHCP, dass das geklärt wird. Habe ich auch schon mal angeregt, das muss nicht unbedingt in einem Metaprojekt sein, sondern wir wollen so eine, einen Namen dafür gibt es nicht, aber Konfigurationen für Server bereitstellen, dass die ordentlich zusammenspielen. Da gibt es auch PHP, Apache und was weiß ich oder noch irgendwas für PHP Group, wer das, was da drauf liegt, dass da schon was vorkonfiguriert ist und ich nicht immer wieder das Gleiche machen soll. Also die Idee ist da, würde ich aber nicht unbedingt in diese Metaprojektkategorie einordnen wollen.
Ja, ja, das stimmt, ja, das gebe ich zu.
Ja, hier ist Mikrofon. Ja, bei Skole Linux, wenn man da die CT, im Moment ist es die Version 35, wenn man die sich runterlädt, also P35 von den Norwegern. Und die haben noch beim Installieren, muss man ein bisschen noch aufpassen, die haben vergessen, das Deutsche richtig einzubinden, aber es ist eigentlich schon da. Dann hat man gleich bei auf einer CD die Möglichkeit zu wählen, ich will einen Server, ich will einen Terminal-Server und ich will einen SIG-Client. Und ich kann dieselbe CD entweder in einen Schülerrechner reinlegen oder in den Server und es ist quasi nur am Anfang, muss ich 1, 2 oder 3 wählen und ich kriege das dann fertig vorkonfiguriert, lehrersicher. Ne?
Ja, also insofern kann man für solche speziellen Anwendungen, wenn jetzt der Debian E-Domain-Trainer sagt, das ist ein Problem, was insbesondere dort auftritt, dann kann der also genau sowas machen, dass er also spezielle Konfiguration dort ablegt. Aber das ist, das kann man in solche Metapakete mit reinnehmen, aber das ist eine Sache, die ist, also ich habe das Problem gehabt, ich wollte den Squid als Reverse Proxy für Zoop benutzen und das, ehe ich mir die Squid und die Zoop-Dokumentation durchgelesen habe und das verstanden habe, da vergeht ein Tag und diesen Tag Arbeit würde ich mir gerne sparen, wenn andere Leute es gemacht haben. Und solche Beispiele gibt es sicher viele und das habe ich schon mal angesprochen und da wird es ja auch sicher Lösungen für geben. Ja. Kann ich wenig zu sagen. Das ist sicher richtig und dann, wie die Arbeit in diesem Debian Edu-Projekt dann aussieht, jeder Hinweis wird da aufgenommen und was da alles möglich ist, sicher noch viel mehr Potenzial drin, als ich hier vorstellen kann und selber weiß.
Ich bin ja unter anderem hier, um auch für das Skole Linux Projekt zu werben. Die www.skolelinux.de Seite ist von mir und die Erkenntnis ist gekommen beim letzten Computerinfotag, das ist die Konkurrenzveranstaltung zum Linux-Tag in Chemnitz, ist am Teutoburger Wald, der in Burkholzhausen hat 2000 Einwohner und da waren es 50 Veranstaltungen an einem Tag, haben wir im letzten September organisiert und das Ergebnis war, wir hatten speziell die Entwickler von Schulservern eingeladen und das Ergebnis war, eigentlich alle Schulserver, die in Deutschland zurzeit zur Verfügung stehen, speziell für Schulen, sind eigentlich schlecht. Und es sind bei alle nicht weiterentwicklungsfähig, basieren auf alten Distributionen, haben keine Möglichkeit, schnell Updates einzuspielen, haben keine Möglichkeit, Security einzuspielen. Deswegen sind die Schulserver die beliebtesten Ziele für Hackangriffe. Also durch diese Schulen ans Netz gibt es also Rechner zur Verfügung. Man kann Rechner haben, so viel man will, die dann auch das tun, was man gerne möchte. Weil diejenigen, die administrieren, sind in der Regel Lehrer, die ihre Freizeit opfern dafür. Und die sozusagen diese ganzen Tools nicht kennen, weil sie eben diese Schulserver benutzen, die nicht gut sind. Also dafür sozusagen nicht so vorbereitet sind. Und die Erkenntnis dessen hat uns dazu getrieben, dann in Ostwestfalen so ungefähr 10 Leute, dass wir das unter Debian wieder neu entwickeln wollten. Und irgendwann einer, der halt auch, sind zwei Debian-Entwickler dabei, die haben dann irgendwann gebrüllt, hört auf, guckt mal nach Norwegen, da gibt's das schon. Und gut, dann war das Problem, dass wir natürlich nicht Norwegisch können. Ne? Also und die Spezialisten in Norwegen haben das auch in Norwegisch und in der zweiten Dialekt in Norwegisch, in Lettisch und Finnisch übersetzt. Hat uns überhaupt nichts geholfen. Es gab überhaupt nichts Englisches dazu. Es war die Hölle. Ne? Nur, es gibt jetzt eine Entwicklerliste dort bei den Skole Linux Leuten, die gesagt haben, okay, wir sollen im Rahmen eines EG-Projektes Polen unterstützen. Weil Polen hat alte Hardware, die brauchen dringend Schulserver. Und da haben wir riesiges Glück, weil von Norwegisch nach Polnisch, das ist aussichtslos, das geht nur über den Umweg nach Englisch. Jetzt haben wir natürlich Leute, die vom Englischen das ins Deutsche übersetzen, da sind wir dabei. Und jetzt haben wir gestern nochmal einen Test gemacht hier, gestern Nacht, und wir haben herausgefunden, es sind eigentlich nur 7 Pakete, die Skole Linux spezifisch sind. Der Rest ist Debian Woody. Und das ist natürlich geil. 7 Pakete noch gerade ins Deutsche irgendwie rüber zu biegen, das werden wir wohl irgendwie hinkriegen. Und wer da mitmachen will, der soll halt auf www.skolelinux.de gehen, sich in die Mailingliste, die wir haben, eintragen. Und wir werden das mit Sicherheit in Kürze koppeln mit dem gesamten Debian-Edu-Projekt. Und wenn da ein Maintainer gesucht wird, da gibt es in Ostwestfalen perfekt gute Leute, die eventuell, ne, und so weiter. Da können wir ja mal schauen. Also ich möchte euch nur einladen, das mit, holt euch die CD und testet die und schickt uns Berichte, was ihr erlebt habt, weil wir haben natürlich auch schon wieder eine Vorkenntnis und sehen wieder bestimmte Sachen nicht mehr, die ihr vielleicht noch entdeckt. Das so zu den Schulen. Der Schwerpunkt ist erstmal einen Server hinzustellen, wo man wirklich Jahre laufen lassen kann, wo man nicht die Arbeit reinstecken muss und sich dann um den Unterricht kümmern zu können. Das sind sozusagen, das ist eines der wichtigsten Ziele.
Ja, also das kann ich nur unterstützen. Wie gesagt, ich sehe das als äußerst sinnvolle Sache an, hier diese das Debian so aufzubereiten. Und wie gesagt, man macht sich die wenigste Arbeit, wenn man das rückintegriert und dann, sagen wir mal so, vielleicht durch ein Skript eine eigene CD dann erzeugen lässt. Das wäre der Idealzustand. Dass einfach ein Skript ein ISO-Image von dem Debian-Mirror zieht und dann ist man fertig. Das muss der Endzustand sein. Ja, ja. So, dass man überhaupt keine Arbeit hat mit dem eigentlichen System und dann ist das perfekt. So soll das laufen. Und wenn sich da jemand findet, der auch vielleicht den Raphael dann entlastet. Ja, da kommt noch eine Meldung. Ja, ja. Kann ich ganz aktuell was dazu sagen, ja. Ja. So ist es, genau. Sag das ruhig nochmal dem Klaus, weil genau die Worte oder im Sinne habe ich ihm gestern gesagt in seinem Workshop, dass es das, ja, und ich habe vorhin gerade in der Pause, habe ich noch die Idee sozusagen gehabt, es gibt bei Debian ein Paket, das heißt Debootstrap. Debootstrap macht nichts weiter, als eine Change-Root-Umgebung auf dem aktuellen System zu machen, wo man dann Debian Unstable, sagen wir, installiert auf einem stabilen System. Man müsste so eine Art Knoppix-Bootstrap-Paket bauen, habe ich ihm gesagt, ja, müsst ihr darüber nachdenken, wäre schön, wenn ich es machen würde. Ich würde es auch gerne machen, aber ich werde nicht die Zeit haben, dass man sagt, Knoppix Bootstrap holt alles, was Knoppix zu Debian hinzufügt, auf die Platte, macht eine Change-Root-Umgebung auf, also nur das Wichtige, das eigentlich, was nicht in Debian drin ist, macht eine Change-Root-Umgebung und dann kann ich in dieser Change-Root-Umgebung alles installieren, was ich für meine Schule brauche, was wie auch immer. Dann brenne ich das ISO-Image davon und dann habe ich eine Knoppix für genau den Zweck, den ich brauche. Und Klaus Knopper hätte es auch einfacher, wenn ihm mal, was weiß ich, irgendwie seinen Server abschmiert oder was weiß ich, oder er kriegt Patches, dann kann er auch über dieses Knoppix Bootstrap, wie der immer das Paket heißen mag, sein System auf die Art und Weise wieder aufbauen. Also das fände ich total genial, wenn man sowas machen würde. Ja. Also so müsste das mal aussehen, dass man das sofort bootstrappen kann ohne Probleme. Ja, Tolef, ne? Das gibt's auch, ja, 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 ja. Das ist so. Ja, ja, das ist, glaube ich, 16. bis 18. Juli. Also ich werde auch in Oslo sein, werde da auch diesen Vortrag dann in Englisch halten, vielleicht noch ein bisschen aktualisiert. Und da kann man so eine Sachen auch nochmal diskutieren, und das ist sicher alles auch eine sehr schöne Sache. Und man muss auch dazu sagen, weil er sagte, dass da manche Debian-Entwickler in den Hintern getreten werden müssen, das ist wirklich auch richtig. Man muss sich überlegen, das sind 1000 Leute, das sind alles Individualisten, die von sich überzeugt sind, dass sie das richtig machen und nur sie das richtig machen. Teilweise auch keine Zeit haben. Und da gibt es hin und wieder dann eben auch Sachen, die mal irgendwie forciert werden müssen. Das muss man so sehen, und das sollte man sensibel, höflich, aber bestimmt machen, und dann geht das normalerweise auch in die richtige Richtung. Das ist auch, das Höfliche ist manchmal ein Problem, das muss ich wirklich dazu sagen, da sind manchmal Flamebars, das müsste nicht sein, aber mit ordentlichen technischen Argumenten kriegt man dann eigentlich auch jeden dahin, wo man auch hin müsste. Ne? Gut. Sonst noch Fragen? Ja, danke. Nicht zu danken.